Liebe hörbegeisterte Menschen, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts. Ich habe mit großer Freude den, man könnte fast sagen, Vater des Audioversums vors Mikrofon holen können. Eckhard Schulz. Aber es kommt noch besser. Auch Ingeborg Hochmeier, die Gründerin und Firmenchefin von MedEl, hat mir ein paar Fragen beantwortet. Und wäre dem nicht genug, konnte ich noch mit Julia Sparber-Ablinger sprechen, der Direktorin des Audioversums. Die Menschen haben sich Zeit genommen, weil es um etwas geht, was ihnen allen am Herzen liegt, dem Audioversum. Wir erzählen heute von den Hintergründen und der Geschichte des Hauses. Dabei holen wir ein bisschen aus. Mein Name ist Peter Kollreider. Das Audioversum ist ein Science Center und ein Museum, ein Ort für Kinder und für Erwachsene. Das Haus will also ziemlich viel. Wenn man etwas über die Entstehung weiß, dann begreift man auch warum. Wir starten mit einer interessanten Beobachtung. Eckhard, wir duzen uns, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn sich Menschen treffen, die sich sehr fürs Hören faszinieren, die sind sich irgendwie verbunden. Ist es dir auch so ergangen in deiner Geschichte?
Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass ich gemerkt habe, alle, die mit der Akustik und mit dem Hören zu tun haben, die HNO-Ärzte, die Audiologen und dann später auch die Versorgten, die Patienten, das ist alles mehr oder weniger eine Welt. Ja.
Eckhard Schulz ist der Begründer des Audioversums. Er ist Anfang der 90er Jahre zu MedEl gestoßen.
Es existierte die Firma MedEl in Innsbruck. Die war in Innsbruck schon existent. Und ich bin als Nummer 8 von der gesamten Firma, also 7 Leute existierten schon, bin ich dazugestoßen. Und die 7 Leute, die es schon gab, war eben die Frau Hochmeier selbst. Dann gab es die Produktion schon von den Implantaten mit dem Ali Meier und verschiedenen anderen Leuten. Und es gab schon Vertriebsleute wie den Sebastian Feudel, die in Griechenland oder irgendwo einen Vertrieb machten. Und nun war eben plötzlich Frau Hochmeier der Meinung, Deutschland ist ein Kielland und da brauchen wir ein eigenes Büro und einen eigenen Geschäftsführer. Das zeigt ja schon Aufbruchstimmung. Wir wollen in die Welt hinaus mit dem Implantat. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Ich bin auch so ein Pionier, der Neuland gerne betritt. So hat es begonnen. Ich hatte plötzlich 9 Länder zu betreuen und hatte ein einzelnes Büro in Starnberg und habe da einen Anrufbeantworter gehabt und bin dann in der Welt rumgefahren.
Eckhard war damals der 8. Mitarbeiter. Heute sind es über 2000. Er ist sein Leben lang viel beruflich gereist und bei seinen Einblicken in die Welt ist ihm etwas aufgefallen.
Jede große Firma hat ein Museum, nur MedEl nicht.
Ja, die Geschichte ist, dass...
Ingeborg Hochmeier hat zusammen mit ihrem Mann Erwin Hochmeier die Firma MedEl gegründet. Das Audioversum ist Teil von MedEl.
Die Geschichte ist, dass der Herr Dr. Schulz, der 92 zu uns gestoßen ist, ein hochtalentierter Mann in vielen Bereichen, im Sport, in der Musik, in der Wissenschaft, in der Technik, dass der leider eigentlich zu früh in Pension gegangen ist und dann gesagt hat, ja, eigentlich fehlt unter Firma MedEl ein Museum und hat mir da Vorschläge gemacht und ich habe ihn dann gebeten, dass er das doch selbst aufbauen möge.
Und dann bin ich in der Welt rumgefahren und habe interaktive Museen besucht, also zum Beispiel das Universum in Bremen und viele andere in Wien, das Technische Museum oder das Haus der Musik in Wien oder die Ars Electronica in Linz und in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, zum Beispiel in Winterthur, das Technorama und so weiter. Und habe dort versucht, mit den Leuten zu reden, die das leiten oder die das Marketing dort machen und die Ausstellungsleiter sind, was man eben als... Ja, wenn man so ein Museum aufbauen will, was man da wissen muss. Und da habe ich viel gelernt aus diesen Gesprächen. Zum Beispiel, dass man überhaupt kein Geld verdienen kann damit. Alle Kosten, die so ein Museum erzeugt, die werden durch die Besuchereinnahmen, werden die nicht gecovert. Also das ist die erste Aussage. Das nächste ist, man sollte ein interaktives Museum machen, ein sogenanntes Hands-on, wie es in Amerika erfunden wurde. Das heißt, man sollte nicht irgendwas an die Wand hängen und eine Tafel da nehmen und das, was man lesen muss, sondern man muss etwas machen, wo die Leute etwas machen können, bewegen können, handfest in die Hand nehmen können, hands-on, und dabei lernen. Das ist die beste Methode auch für Schüler, etwas zu lernen, wenn sie etwas bewegen können. Also es sollte ein interaktives Museum werden. Dann bin ich losgezogen und habe in Innsbruck Räume gesucht. Und da habe ich sehr viel Glück gehabt. Die damalige Bürgermeisterin von Innsbruck, die hat sofort erkannt, dass wenn wir ein Museum in Innsbruck aufbauen über das Hören, dass das eine Win-Win-Situation für die Stadt ist. Und sie hat uns und mich sehr unterstützt, also nicht finanziell, sondern mehr zum Beispiel, dass wir die Räume gefunden haben am Landhausplatz, wo jetzt das Museum, das Audioversum etabliert ist. Und das war damals eine Ruine, das war eine Baustelle. Und ich wurde gleich als neuer Chef von diesem Audioversum, wurde ich integriert in die Baumaschinerie und hatte das Recht zu sagen, ich möchte gerne da drin Teppiche haben und nicht Parkett, weil ich gedacht habe, wenn da Leute mit einem Implantat reinkommen oder mit Hörgeräten und es ist Parkett, dann halt das und Shepherds, das geht schlecht.
Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was genau und wie soll ausgestellt werden?
Ich bin zwar medizinisch gebildet und auch technisch, aber ich bin nicht Museumsmacher. Und deswegen habe ich dann gesucht, wo kriege ich eine Firma, die mich unterstützen kann. Und da bildete sich dann heraus, dass wir die Ars Electronica in Linz als Unterstützung nehmen und die auch selber ja ein großes Museum haben. Die haben 10.000 Quadratmeter etwa in Linz. Ich habe die geschult, wie das Hören funktioniert. Und sie haben daraus dann Exponate entwickelt. Und wir haben dann, habe ich in Innsbruck ein Board gegründet, wo so Größenordnung 10 Leute drin waren, unter anderem eben auch die Frau Dr. Hochmeier. Und dann haben wir die Exponate und alles, was wir da machen wollen, haben wir vorgestellt und haben uns quasi den Segen dieses Boards geholt, dass das für alle wunderbar so ist. Es drehte sich dann natürlich auch noch um Kosten, aber Kosten sind natürlich immer groß bei solchen Aktionen.
Der Ort war ausgewählt und auch über die Exponate war man sich einig. Jetzt braucht das Kind noch einen Namen.
Alle Museen, die heute gegründet werden, die heißen hinten Welten, BMW-Welten, Kristall-Welten und so weiter. Und wir wollten aber nicht Hörwelten, das hätte sich angeboten. Und dann kam ich auf die Idee, das Audioversum zu nennen. Audio hat ja was mit Hören zu tun, das versteht gleich jeder. Und Versum hat so einen Touch wie Universum, so wie weltoffen und für alles, ne? Ja, und dann wurde das 2013 eröffnet, das Audioversum.
Das Ziel war, die Faszination zum Thema Hören zu teilen und nachvollziehbar zu machen.
Dass man die Menschen dazu bringt, das Hören nicht nur als Werkzeug für Kommunikation zu sehen, sondern es auch wirklich in der Tiefe auszuloten. Was gibt das alles her? Was erlaubt uns der Hörsinn? Und wir wollen das gerne auf eine angenehme Art vermitteln, indem man eben den Hörsinn als attraktiv und faszinierend vorführt und herzeigt und damit die Bedeutung des Hörsinns herausstreicht.
Bleiben wir beim Hören. Eckhard Schulz erzählt uns von einem Gedanken, der ihn beschäftigt.
Und wenn der Hörsinn ausfällt, also wenn man den Gehörsinn nicht mehr hat, dann es gibt einen schönen Spruch, der heißt, nicht sehen trennt von den Dingen und nicht hören trennt von den Menschen. Also die nicht mehr hören, sind isoliert. Und das habe ich dann später ganz besonders gemerkt, eben bei meiner Tätigkeit in den Kliniken mit den Audiologen, mit den Patienten, mit den Chirurgen. Ich habe dann später, als ich tätig war als Geschäftsführer von MedL Deutschland, das war ich also ungefähr 17 Jahre, da habe ich dann Briefe zu Weihnachten zum Beispiel bekommen. Da hat der Ehemann geschrieben, ich habe mit meiner Ehefrau die letzten 15 Jahre gelebt und wir konnten uns nur verständigen, indem ich ihr was aufgeschrieben habe und sie hat mir schriftlich zurückgeantwortet. Und jetzt hat sie ein Implantat von uns. Und jetzt können wir uns unterhalten und das ist ein Gottesgeschenk. Also es ist wirklich so, gut hören ist was ganz Tolles.
Unser Gehör ist etwas ganz, ganz Einmaliges. Und es dient ja nicht nur der Kommunikation mit Menschen im Sinne von Sprache verstehen, verstehen, was jemand sagen will, rein akustisch. Es werden auch sehr viele Emotionen rübergebracht. Aber abgesehen davon ist dieses Sinnesorgan ein extrem komplexes Wunderwerk der Natur, bei dem noch vieles nicht verstanden wird. Wenn man mit Menschen redet, die taub und blind sind, dann sagen sie, der Hörsinn ist der noch wichtigere. Weil wenn man nicht hören kann, dann wird man misstrauisch. Man denkt oft, die anderen Leute reden über einen und wer weiß, was sie sagen. Und das sagen viele dieser Taubblinden, dass der Hörsinn der allerwichtigste ist.
Es gibt übrigens noch einen anderen schönen Spruch. Hören und Sehen und auch alle anderen Sinne sind im Kopf miteinander verknüpft, verbunden, vernetzt über Synapsen. Und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, immer wenn ich die Brille aufsetze, höre ich besser. Das klingt zunächst makaber, aber das ist wirklich so. Also wenn ich alles sehe, was ich höre, wird das Hören unterstützt und umgekehrt, wenn ich höre, was ich sehe, wird das Sehen unterstützt. Also die Sinne sind miteinander verknüpft, ne? Und jeder hört anders, es ist nicht gleich. Ich weiß nicht, wie du hörst, du weißt nicht, wie ich höre. Und das hängt auch stark davon ab, was man schon für Hörereignisse gehört hat. Man legt nämlich akustische Speicher an. Die akustischen Speicher sind die Ereignisse, die ich schon mal gehört habe. Also wenn draußen ein Flugzeug fliegt oder ein Lastauto vorbeifährt, dann habe ich das mal gehört und das habe ich gespeichert. Und wenn ich das wieder höre, dann ist es so, dass ich sage, aha, das habe ich schon mal gehört und damals war das ein Flugzeug, wird wahrscheinlich ein Flugzeug sein.
Das Audioversum ist beides, Science Center und Museum. Ingeborg Hochmeier ist Wissenschaftlerin und Unternehmerin. Ich habe die Gelegenheit genützt, um sie zu fragen, wie es ihr dabei geht, beide Seiten zusammenzubringen.
Das ist eine sehr facettenreiche Frage, weil einerseits geht es immer darum, gibt man jetzt sein Geld dafür aus, dass man mehr Wissenschaft fördert, damit man grundlegende Erkenntnisse zustande bringt, damit man auch für die weitere Zukunft neue Dinge entwickeln kann? Oder gibt man dieses Geld aus, um Strukturen zu schaffen, zum Beispiel in ärmeren Ländern, damit dort viele Leute, die nicht hören können, auch ins Hören gebracht werden können. Das ist ein ständiges Spannungsfeld.
Und wenn man selbst in der Hand halten möchte, welche Schwerpunkte gesetzt werden, dann führt kein Weg am eigenen Unternehmen vorbei.
Wenn ich auf meine vielen Jahre der Tätigkeit an der Universität und dann im Unternehmen, beim Aufbau des Unternehmens zurückblicke, dann war der Schritt, ein Unternehmen zu gründen, natürlich schon auch ein Schritt, der mit vielen Fragezeichen verbunden war und der eigentlich dadurch in Angriff genommen wurde, dass Erfinder dickköpfig sind. Also die Sturheit des Erfinders hat eigentlich dazu geführt, dass dieses Unternehmen zustande gekommen ist, weil man ja die Ideen, die man hatte und die man umsetzen will, diese ja Menschen zur Verfügung stellen möchte, damit sie auch wirklich zur Anwendung kommen und jemandem helfen können, der eben nicht hören kann, doch zu hören. Und das war eigentlich der Antrieb, der auch geholfen hat, durch dick und dünn zu gehen und alle Tiefs auch durchzustehen, bis das Unternehmen groß genug war, dass es jetzt eben wirklich global tätig sein kann.
Man könnte denken, dass in erster Linie die harten Zahlen von Erfolg und Mitarbeiterzuwachs den Erfolg belegen. Für Ingeborg Hochmeier zählt noch ein anderer Faktor.
Wenn man Benutzer unserer Systeme trifft, die ja manchmal ganz junge Kinder sind, manchmal auch recht alte Menschen sind, und sieht, wie sehr sie davon profitieren, wie viel Lebensfreude sie wieder entwickeln, wie viel Lebensqualität dadurch, dass sie nicht nur hören können, man kann ja hören, aber nicht verstehen, sondern dass sie auch ein reiches Spektrum an Hören heutzutage wieder erlangen können, das auch durchaus zu Musikgenuss führen kann, was ja vor 30 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren nicht der Fall war mit unseren Systemen. Aber jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die diese Systeme benutzen, die auch aktiv Musik betreiben können. Da gibt es zum Beispiel eine Sängerin aus Kasachstan, die ist mit zwei Cochlea-Implants versorgt und die singt wunderschön und das ist dann sehr inspirierend. Ja, das ist das Ergebnis langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit und das motiviert ganz ungeheuer.
Die Wissenschaft ist im besten Falle immer ganz nah am Menschen. Und im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind deshalb auch viele schöne Begegnungen entstanden.
Das erste Kind, was mit 2 Implantaten versorgt wurde, der ist dann zum Studium gegangen und hat IT studiert und so weiter. Also wenn du dich mit dem heute unterhalten würdest, würdest du nicht rausfinden, dass der überhaupt ein Implantat hat. Der hat sich vollständig normal entwickelt. Und er hört sehr, sehr gut. Und wenn der mit Leuten unterwegs ist, dann hat er die langen Haare, da sieht man nämlich das externe Systemteil, was hinterm Ohr sitzt, sieht man gar nicht. Und dann macht er oft folgenden Gag. Er sagt, ach, und dann holt er den Sprachprozessor hinterm Ohr vor. Das ist so wie so eine Art Hörgerät, sieht das fast aus. Und sagt, meine Batterien sind alle. Und das macht er, um Reklame machen zu können, dass er ein Cochlea-Implantatträger ist. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass das Stigma für ihn gar nicht die große Rolle spielt, sondern ihn interessiert mehr, den Leuten mitzuteilen, was er für ein technisches Gerät hat und wie toll er damit hören kann.
Es entsteht ja etwas in unserem Bereich nur wirklich, wenn die Techniker, die es entwickeln, die Ärzte und Audiologen, die es anwenden, aber auch die Pionierpatienten vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nur wenn das alles der Fall ist, kann etwas entstehen, was auch wirklich zum Erfolg führt im Bereich der aktiven Implantate in unserem Fall. Da gab es Patienten ganz am Anfang, die Stunden, Tage, Wochen in unserem Labor verbracht haben und an Testserien mitgemacht haben und uns damit sehr geholfen haben, die Algorithmen zu verbessern, auch das Verständnis für das, was wir in die Geräte, die Cochlea-Implants einbauen sollen. Und das waren sehr, sehr berührende Begegnungen. Ein Beispiel ist Conny, die ja auch im Audioversum zu sehen ist und auch zu hören ist, die wirklich viel Zeit in diesem Labor verbracht hat. Und man wächst dann zusammen mit diesen Menschen, freut sich ungeheuer, sobald die ersten Worte ohne Lippen ablesen verstanden werden können oder sobald die ersten Sätze übers Telefon zu einer sinnvollen Konversation führen können. Wir haben bei der 20-Jahr-Feier, die wir hier im Innsbrucker Kongresshaus gefeiert haben, die Pionierpatienten eingeladen. Und das waren ganz besondere Momente, wo man die nach vielen Jahren wieder gesehen hat. Und sie konnten so gut verstehen.
Wenn man sich überlegt, was in 20 Jahren alles passieren kann, dann versteht man auch, wie stark Technologie unser Leben beeinflusst. Und man kann erahnen, was sich in solchen Zeitspannen auch technologisch bewegt.
Bis 1994 haben wir uns bemüht, überhaupt irgendein Sprachverständnis zu erzielen. 1994, da war der Herr Dr. Schulz, der dann das Audioversum begründet hat, der war gerade erst bei uns, der ist 92 zu uns gekommen. Und von 1994 an haben wir uns bemüht, möglichst natürliche Höreindrücke zu erzielen. Durch viele, viele Maßnahmen in der Technik, ständige Verbesserung des Frequenzbereiches, zum Beispiel des Tonhöhenbereiches, den man von Anfang an vom Einschalten des Gerätes weg wahrnehmen kann. Und da geht es wirklich um die Klangqualität, weil Klangqualität ist die Königsdisziplin für uns. Ist natürlich sehr, sehr erstrebenswert, damit man die Höreindrücke auch genießen kann.
Was hier, glaube ich, ziemlich deutlich geworden ist. Die Hörkultur und die Kultur des Hörens sind zwei Seiten derselben Medaille. Was wir hören und wie wir hören, beides müssen wir in Betracht ziehen, wenn wir über das Thema nachdenken wollen. Julia Sparber-Ablinger ist die Geschäftsführerin des Audioversums und ihr ist dieser Aspekt besonders wichtig. Deshalb versucht sie auch, das Erzählen in den Fokus zu nehmen, denn im Erzählen kann man Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft verbinden. Ich habe Julia gefragt, wo sie die Zukunft des Audioversums sieht.
Ja, künftig soll das Audioversum also nicht nur ein Science Center sein, sondern zur akustischen Erlebniswelt werden. Also wir wollen auch künftig verstärkt eine Kulturinstitution sein. Neben einem vielfältigen Wissenstransfer soll auch das Unterhaltsame und Schöne am Hören vermittelt werden. Storytelling ist dabei ein ganz großes Schlagwort, also das Erzählen von Geschichten, das uns jeden Lerninhalt leichter aufnehmen, aber auch leichter behalten lässt. So erzählen wir zum Beispiel im Museum verschiedene Geschichten über das Echo zum Beispiel. Man bekommt eine Idee davon, wie ein Echo ausgelöst wird, wie ein Echo klingen kann und welche kulturgeschichtliche Bedeutung dem Echo zugeschrieben wird. Storytelling ist ja in den letzten Jahren eine ganz wichtige Methode geworden, mit der man explizites Wissen, aber auch das implizite Wissen, also das Wissen zwischen den Zeilen, sehr gut vermitteln kann. Deshalb ist das Geschichtenerzählen und dabei eben gekonnt Wissen zu vermitteln eine prädestinierte Methode für ein Museum wie das Audioversum. Künftig wollen wir im Rahmen der Sonderausstellungen auch verstärkt das Ohr mitdenken. Also das heißt, wir arbeiten mit Audio Guide to Go. Jeder Besucher, jede Besucherin kann mit eigenem Handy und eigenen Kopfhörern zuhören, in allen Informationen individuell reinhören. Und Storytelling zieht sich dann auch durch unseren Museumsshop. Also wir vertonen unsere Produkte, wir erzählen, was ein Notizbuch zu sagen hat, oder wie eine Postkarte klingt zum Beispiel. Also neben gezielter Wissensvermittlung wird also die Kunst und Kreativität verstärkt in unser Haus einziehen.
Welches Resümee kann man ziehen, wenn man sich viele Jahre mit dem Hören beschäftigt? Ingeborg Hochmeier und Eckhard Schulz geben uns Antworten.
Ja, also ich persönlich habe gelernt, dass Musik und Sprache unwahrscheinlich wichtig sind fürs gesamte Leben, insbesondere in einer solchen Kommunikationsgesellschaft, in der wir jetzt alle leben und uns miteinander unterhalten müssen. Und dass diese Möglichkeit, dass also die Technik das schafft, wenn jemand überhaupt nichts mehr hört, dass die Technik das schafft, dass man wieder zum Hören und zum Verstehen gebracht wird, das ist einmalig. Das ist eigentlich Nobelpreisverdächtig, finde ich. Und die Klänge erzeugen Gefühle im Körper. Also ich sitze ja nicht nur da und höre mir das an und dann schalte ich es aus und dann ist es weg, sondern ich empfinde da Freude und empfinde da, was weiß ich, Lust und Spaß. Und also mir gefällt das, dass mein ganzer Körper da drin mit integriert ist. Es ist nicht nur das Hören der Klänge selbst, sondern die Verarbeitung in mir selber.
Ja, also zum einen, dass es immer noch ein verbessertes Hören gibt und geben wird und dass es sich extrem lohnt, daran weiterzuarbeiten, dass das Hören ein ganz, ganz wichtiger Sinn für uns alle ist, dass es sich in alle Zukunft lohnen wird, daran zu arbeiten, das Hören oder das schlechte Hören als Barriere für Kommunikation und auch für Lebensqualität zu überwinden. Das ist das, woran wir arbeiten. Da ist noch viel, viel zu tun. Hin in Richtung immer bessere Klangqualität, immer natürlicheren Höreindruck.
Das letzte Wort übergebe ich an die Museumsdirektorin Julia Sparber-Ablinger.
Das übernehme ich natürlich gerne, auch wenn es schwierig ist, weil mit Frau Dr. Hochmeier und Herrn Dr. Schulz zwei so große Kapazunder bereits viel über das Hören erzählt haben. Man kann es aber nicht oft genug wiederholen, dass leider der Hörsinn ein so unterschätzter Sinn ist. Es herrscht immer noch die Meinung vor, dass wir den Sehsinn stärker vermissen würden, weil zu wenig bewusst ist, wie wichtig das Hören ist. Wenn wir nicht hören, sind wir von jeder Kommunikation abgeschnitten, können unseren Gefühlen nicht Ausdruck verleihen. Wir würden aber auch so viel Schönes vermissen. Unsere Welt wäre so viel ärmer, wenn wir keine Musik, keine Geschichten hören könnten. Deshalb ist das akustische Erzählen ein so tolles Thema für ein Museum, das schier unendliche Vielfalt in sich trägt. Eine akustische Erlebniswelt zu gestalten, sie mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer sinnstiftenden Kulturinstitution zu etablieren und mit interessanten Themen zu füllen, ist eine ganz großartige Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme. Und da im Audioversum das Hören mit Kultur, mit Gesellschaft, mit Technik verbunden wird, gehen uns die Geschichten dazu auch sicher nie aus. Ach ja, meine letzten Wörter. Das Audioversum gehört gesehen.
Wir hoffen, Sie haben Freude an dieser Sonderfolge gehabt und die Einblicke spannend gefunden. Besuchen Sie uns im Audioversum und machen Sie sich selbst einen Höreindruck. Wir freuen uns auf Sie.
Der Plan ist eigentlich voll aufgegangen.
Audioversum.